Ich lese einige Verse aus Psalm 31 von David. Herr, auf dich vertraue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei ein starker Fels, eine Burg, dass du mir hilfst. Denn du bist mein Fels, meine Burg. Um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Du mögest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir gestellt haben, denn du, Gott, bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und die Verse 15 und 16. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht, Herr, in deinen Händen. Ich möchte noch einmal beten, wir bleiben sitzen. Herr, was wir gesungen haben und gehört haben, auch im Gebet, wir sind uns bewusst, Herr, dass wir nicht nur in dieser Zeit deinen Trost und deine Nähe und deine Hilfe brauchen, und das bitten wir auch jetzt für diesen Gottesdienst weiterhin. Amen. Wir haben es schon gehört, heute Ewigkeits- oder auch Totensonntag. Im Mittelalter hat sich nach und nach ein sogenannter Kirchenkalender entwickelt. Und im Gegensatz zum neuen Jahr, das für uns am 31. Dezember oder am 1. Januar besser gesagt beginnt, endet das Kirchenjahr nicht dann, sondern vor dem ersten Advent. Also der letzte Sonntag, sprich heute am 23. November dieses Jahr. Das neue Kirchenjahr beginnt ganz bewusst mit der Adventszeit, der Hoffnung auf das Kommen Jesu, auf die Wiederkunft, die Hoffnung auf seine Erlösung. Ich habe in meinem Leben sehr viel zu tun gehabt mit Sterben und Tod. Als Pastor habe ich erfreulicherweise natürlich auch doch ziemlich viele Trauungen halten dürfen. Kindersegnungen, Taufen, aber am meisten Beerdigungen. Es waren nicht so viele aus den Ortsgemeinden, ich kann das nicht so sagen, ich schätze mal, ich habe mal durchgerechnet, vielleicht so knapp 100. Aber ich habe weit über 2.500 Menschen beerdigt, die nicht in der Kirche waren. Wir haben ja lange im Raum Frankfurt und Hanau gelebt und die Bestatter im Umkreis wussten das und haben mich angesprochen und angerufen und darum gebeten, Trauerfeiern zu halten. Weil die Angehörigen das gerne wollten, vielleicht weil sie mich irgendwann und irgendwo mal gehört haben, wie auch immer. Alte Menschen, die älteste Frau war 103 und im Gespräch hat die 101-Jährige, die noch lebte, gesagt, wow, meine ältere Schwester hat immer an mir rumgenörgelt. Ich dachte, wow, und das mit 101. Kranke Menschen, Menschen, die durch Unfall gestorben sind, junge Leute mit Mitte 20, Sportler, tot umgefallen. Innere Blutungen, Jugendliche, die sich das Leben genommen haben aus Liebeskummer, Kinder, Babys, gerade geboren. Ich will da nicht auf irgendwas eingehen, aber immer wieder ist es natürlich diese Trauer und diese Betroffenheit. Und dann über Gottes Wort, über Hoffnung zu sprechen. David schreibt, ich, Herr, hoffe auf dich. Denn meine Zeit steht in deinen Händen. In manchen Bibeln steht über diesen Psalm das Klagelied eines Einzelnen. Als David diese Worte geschrieben hat, diesen Psalm, da wissen wir, dass er verleumdet und verfolgt und verachtet und verspottet wurde. Eine Situation, die David ziemlich oft hatte in seinem Leben. Und dann schrieb er diese Gebete, diese Psalmen und eben auch diesen. Du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Wisst ihr übrigens, was der Unterschied ist zwischen einem Kalender und einem Gesicht? Also Gesicht. Ein Kalender zeigt dir, wie die Zeit vergeht. Ein Gesicht zeigt dir, was die Zeit mit dir gemacht hat. Da ist was Wahres dran. Zeit. Ein interessantes Wort, oder? Eine vorgegebene Größe, Sekunden, Minuten, Stunden. Keine Angst, ich gehe jetzt nicht durch die ganze Zeit. Möglichkeiten, aber Tage, Wochen, Monate, Jahre. Wir haben diese schöne Uhr zu Beginn gesehen. Was würden wir nehmen für Zeit? Eine Sanduhr, einen Wecker, einen Terminplaner, einen Wandkalender? Es ist schon merkwürdig, oder? Wir haben Geräte, die Zeit messen und bestimmen und planen. Es gibt Dinge, die uns Zeit rauben. Zack, weg ist es. Das dauert ja meistens länger. Es gibt Dinge, die Zeit messen, die uns Zeit kosten. Die Redewendung haben wir doch. Es gibt Dinge, die uns Zeit sparen. Wobei, es gibt nichts, das uns Zeit gibt. Es gab mal einen Film, In Time, deine Zeit läuft aus. Da wurde man 25 Jahre alt, hatte noch ein Jahr und die Zeit lief so langsam ab. Auf dem Arm stand es immer drauf, wie viel Lebenszeit man noch hat. Und alles, was man machte, kostete Zeit. Interessanter Film. Aber darum geht es auch nicht heute Morgen. In dieser Zeit, wo ich diese vielen Trauerfeier hielten, damals in Neu-Isenburg, kam ein Anruf, wie das so oft war. Ein Bestatter rief an und sagte mir, Herr Pastor Ache, da ist jemand verstorben und wir würden gern die Beerdigung an dem Tag. Dann guckt man erstmal, kann ich da, das geht. Und dann bekomme ich den Namen, die kurzen Daten, in dem Fall war es ein Verstorbener, relativ jung, mit Mitte 50 verstorben, mehr wusste ich nicht, und eine Nummer der Angehörigen. Da habe ich angerufen, die Adresse bekommen, meine Anteilnahme zum Ausdruck gebracht, bin hingefahren. Ich klingelte, es dauerte einen Moment und da machte mir jemand auf, auch um die 50 muss es gewesen sein, im Rollstuhl. Bat mich rein, da saß ein zweiter Bruder im Rollstuhl. Und dann kamen wir ins Gespräch, auch der dritte, der gestorben, sie waren alle so in diesem Alter zwischen 50 und 60, schwere Krankheiten, mehrere, alle drei am Rollstuhl und im Rollstuhl. Und im längeren Gespräch sagen sie mir, sie haben eine Bitte. Neben dem, was ich über sein Leben sage und auch von der Bibel her sagen werde, sie haben einen Text, den sollte ich vorlesen. Ich habe mir den Text danach lange Zeit auf meinen Schreibtisch gestellt und auch immer wieder schon mal bei Trauerfeiern und anderen Anlässen gelesen. Ich lese es euch mal vor. Das wahre Spiel des Lebens. Stell dir vor, du hättest in einem Wettbewerb gewonnen. Und jeden Morgen stellt dir deine Bank 86.400 Euro auf deinem Bankkonto zur Verfügung. Das Spiel hat allerdings Regeln. Die erste Regel lautet, alles, was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, wird am Abend wieder weggenommen. Du kannst das Geld auf kein anderes Konto überweisen, du kannst es nur ausgeben. Aber jeden Morgen, wenn du aufwachst, stellt die Bank dir wieder 86.400 Euro zur Verfügung. Wow. Die zweite Regel. Die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden. Zu jeder Zeit kann sie sagen, vorbei, das Spiel ist aus, das Konto wird geschlossen. Was würdest du tun? Würdest du dir nicht alles kaufen, was du möchtest? Für dich selbst? Für andere Menschen? Würdest du nicht versuchen, jeden Cent, jeden Euro sinnvoll auszugeben? Weißt du, dass dieses Spiel Realität ist? Jeder von uns hat solch eine Bank. Wir sehen sie nicht. Die Bank ist vielmehr Zeit. Jeden Morgen bekommen wir 86.400 Sekunden Lebenszeit für diesen Tag geschenkt. Und wenn wir abends einschlafen, wird übrige Zeit nicht gut geschrieben. Was wir vergeudet haben, ist verloren, vergangen. Jeden Morgen füllt sich dein Lebenszeitkonto neu. Aber irgendwann wird es aufgelöst, vielleicht ohne Vorwarnung. Was machst du mit deinen täglichen 86.400 Sekunden? Sind sie nicht viel mehr wert als die gleiche Menge in Euro. Wisst euer Leben zu schätzen. Der Text ist aus einem Buch von Mark Levy, Solange du da bist. Jeder Mensch hat diese 86.400 Sekunden, ob er Donald heißt oder Wilfried, ob er reich ist oder arm, gut oder schlecht. Man kann keine Zeit abtreten an andere, nicht verschenken. Lebenszeit. Mose hatte einmal geschrieben, auch in einem Psalm 90, Herr, seit Menschengedenken warst du unser Schutz. Du warst schon da, bevor die Berge geschaffen wurden, bevor die Erde entstand, du bleibst in alle Ewigkeit. Du sagst zu den Menschen, ihr werdet wieder Staub. Du bringst ihn dorthin, woher er gekommen ist. Für dich sind 1000 Jahre wie ein Tag. Gestern vergangen, wie im Nu, wie ein Schlaf. Vielleicht werden wir 70, vielleicht 80 Jahre. Und doch, es scheint, als flöge die Zeit davon. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir alle sind sterblich. Manche kriegen eine Vorwarnung durch schwere Krankheit, bei anderen einfach so. Meine Eltern sind beide einfach so gestorben, ohne Vorwarnung. Marias Eltern auch. Man sagt zwar, das wünsche ich mir auch, für die Angehörigen schwierig. Wir alle werden sterben. Ich habe einige Jahre in einem englischsprachigen College neben dem Pastorendienst in der Schweiz unterrichtet. Praktische Theologie hieß das Thema, gut, jetzt war und bin ich Pastor. Und da ging es eben auch um Trauerfeiern. Und die Studenten hatten die Aufgabe, immer so 3, 4 aus verschiedenen Ländern, sie sollten eine Trauerfeier vorbereiten. Und dann im Unterricht vortragen. Mag komisch klingen für euch, aber wichtig, irgendwo müssen sie ja lernen. Und die waren ganz fleißig, die erste Gruppe. Und sie kamen auch und sie brachten eine, tatsächlich haben sie ausgedruckt, eine Trauerkarte mit. Mit Namen und Daten. Und da schaute ich mir das an. Und der Name des Verstorbenen hieß Wilfried Asche. Gut, sie hatten zu Ache noch ein S dazugefügt. Aber sie blieben allem treu. Sie setzten mein Geburtsdatum rein, 30.11.53. Und mein Sterbedatum war die Unterrichtsstunde. Es war ein bisschen makaber. Sie haben das aber nicht böse gemeint. Und ich dachte dann auch, ja, so ist das, wenn man drüber nachdenkt. Nun, ich weiß mein Sterbedatum nicht, ich will es auch nicht wissen, aber Gott weiß es. Und David sagt, ich spreche, du Gott bist mein Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Aber ich bin ja oft dann anschließend bei Trauerfeiern über den Friedhof gegangen und schaute mir die Lebensdaten an, die Jahre, habe dann gerechnet, wie alt sind die geworden. Aber da wird einem bewusst, da ist ja ein Leben drin. Was wäre denn tatsächlich, es geht nicht um Angst, wenn wir nur noch 24 Stunden hätten? Oder sind wir großzügig? Eine Woche, 7 mal 24 Stunden. Was würde man noch alles machen wollen? Für sich. Was würde man noch regeln wollen mit anderen? Was wäre einem noch einmal wichtig? Wem würde ich schreiben? Und überhaupt bin ich bereit, vor Gott zu treten? Man nimmt sich ja so vieles vor, was man noch gerne machen würde und sollte und hat es nur noch nicht gemacht. Jetzt bräuchte ich ein Bild an der Leinwand. Ein Professor in Dänemark hat seinen Studenten veranschaulichen wollen, Philosophiestudenten übrigens, das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit. Und er nahm so eine große Wasserkaraffe, oder es war eine Blumenvase, recht groß, durchsichtig und legte als erstes große Kugeln bzw. vorsichtig Steine hinein. Die Vase war nach einiger Zeit schnell voll. Die Studenten waren sich einig, das Glas ist voll. Und dann holte er, wie man in der Mitte sieht, kleinere Kieselsteine und ließ diese Kieselsteine vorsichtig reinfallen. Und tatsächlich, es passten eine ganze Reihe davon rein. Schließlich nahm er Sand, das ganz rechte Symbol. Und von dem Sand passte auch noch eine ganze Menge rein, bis es voll war. Und zu guter Letzt nahm er seinen großen Kaffeebecher und den hat er auch noch mit reingeschüttet. Und jetzt kam seine Lektion. Und er sagte, nehmt mal an, der leere Behälter steht für unser Leben. Die großen Kugeln sind all das, die Steine, was für uns entscheidend ist. Menschen, die wir lieben, Familie, Beziehungen, wir würden sagen, unser Glaube. Der Kies, die kleineren Dinge, steht für Haus, Beruf, Auto. Und der Sand für die alltäglichen kleineren Dinge. Haushalt, Putzen, Freizeit, Kultur, Hobby, Fernsehen, Zeitvertreib. In der richtigen Reihenfolge geht alles. Was wäre, wenn ich die Vase zuerst mit Sand gefüllt hätte, mit all den Nebensächlichkeiten des Lebens? Es wäre kein Platz mehr gewesen für die ganz Wichtigen. Es wäre kein Platz mehr gewesen für die Wichtigen. Seine Schlussfolgerung, wer zuerst den entscheidenden Themen seines Lebens Platz einräumt, hat auch noch Platz für die unwichtigeren Dinge. Die Reihenfolge ist entscheidend. Anders, so sagt er, und das ist logisch, geht es dem, der zuerst seine Vase, sein Leben mit Nebensächlichkeiten füllt. Kluger Mann. Einfaches Bild, sehr anschaulich. Was mache ich, was machst du mit deiner Lebenszeit? Steht sie in Gottes Händen? Wer das sagt, hat auch eine andere, veränderte Grundhaltung zum Leben. Wie war dein letztes Kirchenjahr oder Jahr überhaupt? Voll? Schwierig? Mit Herausforderungen, mit schönen Ereignissen. Ja, ich habe mir diesen Zettel mit den 86.400 Sekunden hingelegt an meinen Schreibtisch und habe mich manchmal gefragt, werde ich gejagt? Mit Termin? Oder entscheide ich noch selber? Wie gut, wenn ich nicht jeden Tag mein Leben bis zum letzten Tropfen ausbringen muss. Wenn ich die Zeit aus Gottes Hand nehmen kann, wenn ich nicht mehr alles alleine lösen muss, sondern um den Erlöser Jesus Christus weiß, das nimmt nicht alle Schwierigkeiten von mir. Aber wenn nicht mehr der Zeitgeist mich treibt, sondern wenn der Heilige Geist mich führt und ich frage, Herr, was willst du von mir? Kann ich sagen wie David, meine Zeit steht in deinen Händen, Herr, ich hoffe auf dich. Dass ich mich nicht beuge vor den Umständen und Schwierigkeiten oder ständig hoffe, würde ich doch zu einer anderen Zeit leben oder wäre doch alles anders oder, sondern sage, Herr, du hast mich in diese Zeit gestellt. Du bist mein Gott. Ich hoffe auf dich. Ja, und selbst Fehler und Dinge, die schiefgehen, die sich nicht vermeiden lassen, die größer sind, was man nie wollte in seinem eigenen Leben. Und das vielleicht auch immer wieder vorkommen wird. Und Gott, der Glaube an ihn, verhindert das ja nicht alles. Aber er will uns Kraft und Mut und Hoffnung geben, um manches zu tragen, was wir nicht ändern können. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Manche Übersetzungen sagen sogar, meine Zeiten, meine Lebenszeiten stehen in deinen Händen. Wie wäre es, am letzten Sonntag des alten Jahres, vielleicht ganz neu, bildlich gesprochen, in den Lebenszug Gottes einzusteigen? Dinge neu bewerten lassen von ihm. Ganz neu in diese Adventszeit zu gehen und in das neue Jahr ab dem 1. Januar. Noch eine kurze Geschichte zum Abschluss, auch bei einer Beerdigung. Leute erzählten mir ja im Vorfeld dann immer über den oder die Verstorbene und sie erzählten mir folgende Geschichte. Sie sind aus der DDR ausgereist, als es die DDR noch gab. War irgendwann Anfang, Mitte der 80er. Und sie haben mir berichtet, auch die Verstorbene, die davon betroffen war, dass sie endlos viele Anträge gestellt hatten. Es gab Willkür von den Behörden und Benachteiligungen und. Man konnte ja nicht einfach ausreisen. Und schließlich kam dann doch die Erlaubnis. Und sie erzählten, wie aufgeregt sie waren an diesem Tag, in den Zug, in den Westen. Aber auch die Sorge, die sie hatten. Denn sie wussten von manchen Leuten, dass manchmal die Züge im letzten Moment, bevor sie in die Westzone fuhren, angehalten wurden. Und man Menschen aus dem Zug rausgeholt hat. So saßen sie an dem Tag in ihrem Zug. Der Grenzübergang kam näher, der Zug hielt an. Wahre Geschichte. Die Abteilungstür, so war das früher noch in den alten Zügen, es waren noch keine Großraumbürozüge, die Tür wurde aufgerissen, zwei Grenzbeamte standen vor ihnen. Und in dem Moment fing ihr größerer Hund, der neben ihnen saß, an zu bellen und zu knurren, wie wahnsinnig. Der hat getobt auf seinem Platz, die Kontrolleure, die rein wollten, machten die Tür zu und gingen weiter. Und der Zug fuhr in den Westen. Ich denke nicht, dass auf unserem letzten Lebensweg vom Leben in den Tod, in die Ewigkeit ein Hund bellen wird. Wobei wir hatten einen Hund, der konnte auch bellen. Das würde da aber nichts helfen. Wir haben das so schön gesungen vorhin. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wenn sich einmal die Tür öffnet oder das Leben schließt am Ende unseres Lebens, das sind da keine Grenzbeamten, die willkürlich handeln, sondern Jesus Christus. Der sagt, komm mit mir in die Ewigkeit. Das beeindruckt mich an diesen beiden Stellen in der Offenbarung, wenn es heißt, von Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür deines Lebens und klopfe an, und wer auftut sein Leben, zu dem will ich einkehren. Und Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hast du das Wichtigste in deinem Leben geregelt? Dass wenn dieser Punkt einmal kommt, es geht nicht um Angst, wir wissen ja eh nicht, wann es kommt, aber dass du weißt, dass der Herr dich rübernimmt in die Ewigkeit. Hast du bewusst schon einmal gesagt, Herr, meine Zeit, meine Lebenszeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Wir singen gleich dieses schon ältere, aber sehr schöne Lied. Genau mit diesem Titel, meine Zeit steht in deinen Händen. Und wenn du das so bewusst noch nie gemacht hast, dann ist das vielleicht ein Anfang für dich heute Morgen, dass du innerlich aufstehst oder auch äußerlich aufstehst und sagst, ja, Herr, ich möchte, dass meine Zeit in deinen Händen steht. Und für andere, wo das vielleicht nicht mehr so klar war in letzter Zeit oder die einfach sagen wollen, ja, das bekenne ich, meine Zeit steht in Gottes Händen. Das ist unser Lied. Ich weiß, ihr steht immer gerne auf zum Singen. Heute bitte ich euch mal, sitzen zu bleiben. Und erst bei der letzten Strophe, wenn es heißt, es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Und dann kommt wieder meine Zeit steht in deinen Händen. Da komme ich tatsächlich nach vorne, singe mit. Aber ich stehe auf, weil ich möchte das bekennen. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Und vielleicht ist mancher da, der sagt, das glaube ich auch. Das will ich ganz neu wieder bekennen oder vielleicht zum ersten Mal bekennen. Dann steht einfach auf und singt weiter. Es geht nicht um mich, es geht um euch. Ich wurde mal als Jugendlicher aufgefordert, das zu machen. Und ich hatte solche Angst. Ich wollte es nicht bekennen. Ich habe mich auch nicht getraut. Und als dann alles vorbei war, bin ich dann doch nach vorne gesaust wie der Blitz. Als alle noch da sahen, sie halt, Moment, nicht weggehen. Und hab's dann bekannt. Das müsst ihr heute hier nicht machen. Also, singen wir das Lied. Die Musiker kommen nach vorne. Meine Zeit steht in deinen Händen. Bleibt sitzen Und erst die Schlussstrophe darf, kann und soll unser Bekenntnis sein.